Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Zu Jahresbeginn wollen wir einfach einmal gucken, was 2025 die besten Investments waren und Bilanz ziehen, um daraus zu schauen, was für 2026 wiederum interessant sein könnte. Und das Ganze mache ich mit Patrick Antonio. Er ist Börsenhändler bei der ICF Bank hier auf dem Frankfurter Börsenparkett. Herzlich willkommen.
Ja, hi.
Nehmen wir mal an, wir hätten 100.000 Euro am 01.01.2025 gehabt und investiert. Dann hätten wir zum Beispiel bei Silber 228.000 am Jahresende gehabt und bei Platin 222.000. Also das lief wirklich mega gut.
Ja, also man sagt ja, was nicht alles Gold, was glänzt, aber gerade bei den Metallen kann man sagen, das waren die Rendite-Raketen überhaupt. Ich meine, so ein ähnliches Gespräch hatten wir, glaube ich, schon vor einem Jahr über Gold quasi, ne? Und dann kamen jetzt eben die Industriemetalle als Nachzügler und das ist auf deiner Seite sehr erfreulich, aber auch sehr interessant auf deiner Seite zu sehen, dass das Ganze sich so radikal noch entwickelt hat, gerade jetzt nochmal zum Ende und nochmal. Also man sieht ja quasi immer diese Ausbrüche und dann hat man da schon ein sehr starkes Niveau und dann nochmal einen drauf zu sehen, sozusagen einen drauf zu setzen, macht sehr spannend und gerade auch, wenn ich jetzt aus der Derivatewelt sehe, dass auch was für Summen da teilweise auch immer noch weiterhin da reingehen, reinfließen. Also Silber ist nach wie vor ein sehr interessanter Kandidat, da wird immer noch viel reingekauft. Platin, eine sehr ähnliche Entwicklung, kann man sagen. Gut, der Unterschied ist natürlich zu Gold. Gold war ja oder war eigentlich schon immer so der sichere Hafen, der dann quasi nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat gerade. Da müssen wir aber nicht von Industrie sprechen, das war quasi dann eher die Absicherung oder auch die Käufe eben von den Notenbanken. Das ist eben so ein Punkt. Silber, was sich da bei Silber abspielt, hat sich dann aber nach und nach eben auch vom Charakter her dann eben bei denen abgefärbt. Also auch gerade Platin, da sprechen so viele Gründe für, warum das eben auch ein Metall ist. Also logisch gesehen, ja, aber man hat eben nicht mit diesem starken Impuls gerechnet. Also wir haben da eben die, die Knappheit, die wir da immer haben. Also wir haben ja auch quasi, die USA hat sie quasi sogar auf die Liste gesetzt, die Kappenmetalle. Wir haben sie quasi gefühlt jeder wichtigen Technologie. Wir haben in der Tendenz ein sehr wichtiger Leiter in der Halbleiterindustrie, also gerade in der Energiethematik, dann natürlich bei den Prozessoren, was dann drin ist, aber auch gerade KI, also quasi so gefühlt alles, was eben drauf aufbaut. Aber das sind so Theorien, da haben wir auch vor ein paar Jahren über die Nvidia gesprochen. Und das sind Theorien, die sind ja alle da, die sind ja jetzt nicht neu. Nur irgendwann kommt eben diese Dynamik und dann wird es für die Börse interessant, fürs Handeln. Und das ist halt eben jetzt passiert. Deswegen sehr spannend, was da passiert ist. Die, die frühzeitig drin waren, Glückwunsch, ja, zu den tollen Ergebnissen. Mehr als Verdopplung. Und das ist jetzt die Frage, kann das so weitergehen oder nicht? Also ich bin der Meinung, dass auch gerade die Metalle oder konkret jetzt auch auf Silber und Platin, da bei denen zu bleiben, das jetzt nicht unbedingt vorbei sein muss, aber muss bedenken, das ist auch jetzt unglaublich volatil. Und gerade bei Platin, wenn man sich mal anschaut, dass wir da auch nochmal nach dem High nochmal für eine Vola gesehen haben, muss man auch bedenken, ja, dass man so eine Art Alpha-Bewertung mit reinzieht. Das heißt, welche Rendite habe ich mit welchem Risiko? Und quasi irgendwo auf den Zug aufzuspringen, aber dann quasi jetzt dann nochmal einen Großteil verlieren zu können, weil eben doch viele dann mehr Geld mitnehmen wollen, das ist von beiden Seiten gerade zu betrachten.
Phänomenal lief es auch für Gold. Immerhin gut 50% plus, also bei unserem Beispiel von 100.000 hätten wir 149.000 Euro am Jahresende gehabt und der Start für Gold lief auch 2026 gleich wieder gut.
Genau, beim Gold kann man sagen, ist eher solider, also ich meine, dass das Gold jetzt nach oben performt, ist nicht so die Überraschung, das sehen wir alle, aber wenn man dann mal ganz genau auf den Chart schauen, beziehungsweise auch, da gibt es ja verschiedene Berechnungen, ja, wo man zum Beispiel beim relative Stärkeindex, wo man von einem gewissen Zeithorizont, in der Regel die 14, man sagt, wie verhalten sich denn die Gewinner im Vergleich zu den Verlierern? Also da geht es auch um die Momentumbewertung, also wie steigt etwas, wie kontinuierlich und vor allem von einer Periode quasi davon, wie viele Gewinne hat man. Viele Gewinne und verschiedene Rücksetzer oder haben wir immer so eine Mischung. Also gibt verschiedene Ansetzungen, verschiedene Indikatoren sozusagen, mit denen man quasi so abschätzen kann, wie hektisch oder wie stabil quasi so ein Momentum sich aufbaut und fortsetzt. Und da kann man ganz klar beim Gold sagen, dass das Ganze ruhiger ist. Deswegen auch ein Grund, warum die Performance ein bisschen geringer ist. Aber nach wie vor ist da eben Stabilität das Ding. Und da muss man natürlich schauen, gerade jetzt ist halt eine Spekulations- und Hype-Bewegung eben in Silber und Platin gesehen, was beim Gold jetzt nicht ganz so eskaliert ist. Und gerade wenn dann mal Gewinnmitnahmen kommen sollten, die ein bisschen größer ist, können wir mal schauen, ob da sich vielleicht die Spreu vom Weizen trennt oder nicht. Aber Gold aktuell nach wie vor stabil und interessant. Bullischer Charakter auf jeden Fall noch. Da wurden gewisse Haltezonen noch nicht nach unten durchbrochen, von daher ist das auch völlig okay, dass wir da mal ein bisschen nach unten uns bewegen.
Schauen wir mal auf den Bereich Aktien. hätte man in den DAX investiert, in die DAX-Aktien, wären wir bei unserem Beispiel bei 122.000 Euro, also auch noch immer ein guter Gewinn. Wenn wir auf die USA gucken, S&P 500, nur bei knapp 105.000, da sind die Währungseffekte, weil der Dollar so schwach ist, in Euro sieht es dann eben nicht ganz so gut aus. Trotzdem US-Aktien ein Muss für alle Anleger.
Genau, auf der einen Seite sind wir so stolz und sagen so, der DAX, der kann das auch, ne? Aber du hast es ja schon gesagt, also es geht ja um diese Währungseffekte, das ist ja in so einem Punkt, was wir da auch natürlich, den Nachholeffekt. Und wir dürfen nicht vergessen, DAX ist ja auch ein Performance-Index, ist auch nochmal, wenn dann schon richtig, ne? Also quasi der DAX, der ist schon sehr interessant, was die Performance angeht. Aber jetzt kommt es gerade, die Werte, die jetzt interessant im DAX verlaufen sind, die Bewegungen, die Trends, die ganz interessant sind, das sind globale Märkte. Also theoretisch sind wir indirekt ja auch nochmal drin involviert. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt mal von, also die Rüstungsindustrie natürlich die eine Sache, aber gerade die Energieinfrastruktur, wenn wir uns eine Siemens Energy zum Beispiel anschauen, das ist eine der Top-Werte im DAX, also auch sehr lange, sehr kontinuierlich und auch jetzt quasi auf Rekordhochniveau nur nach oben unterwegs. Und da sieht man eben, das sind Bewegungen, gerade die Energieinfrastruktur der KI-Rechenzentren zum Beispiel, nicht nur KI, aber generell, die auch dann in den USA oder global eben aufgebaut werden. Das heißt, wir sind ja an, das sind die globalen Züge, die den DAX gerade so schön diese Outperformance ausgebracht haben. Da geht es jetzt quasi nicht um eine Adidas, ja, wenn man das mal so blöd sagen. Aber umso mehr ist das jetzt nochmal schön erfreulich zu sehen, dass das Momentum sich da eben noch weiter aufbaut und dass ein DAX natürlich diese Overperformance gesehen hat, gleichzeitig aber scheinbar nochmal weiter nach oben geht bei den US-Werten, weil das ja die Frage war quasi, ob der Zug vorbei ist, zweiteilig sehen. Also die Indizes, muss ich jetzt sagen, stand jetzt Anfang Januar quasi oder vom Jahreswechsel her, sind da viele Warnsignale, also bei den Indizes, ob es jetzt der Nasdaq ist, der Dow Jones oder der S&P 500, da ist quasi, wir sehen der Abbremsung im Gesamtindex, ja, wir sehen bei vielen einzelnen Titeln einen sehr starken Fall, die Apple ist zum Beispiel sehr stark aufgefallen, weil sie gefallen ist quasi nochmal, und das ist ein Punkt zu schauen, okay, ob da beim Index, also die Indizes generell erstmal so ein bisschen die Luft raus ist. Ja, also gerade beim Thema fallende Messer muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob man da unbedingt nochmal reingehen muss. Gerade jetzt finde ich es nochmal viel wichtiger zu schauen, ob sich da eben was dynamisiert, gerade nach unten hin, also eben so Big Player, wird das Ganze nochmal stärker, bildet sich dann erstmal so ein Boden, gibt es da nochmal Einsammelpotenzial bei einzelnen größeren Kandidaten oder wer kann gerade jetzt nochmal die Stärke zeigen, unabhängig eben von dem Index und weiter im oberen Level agieren. Ich meine, dass die Amazon zum Beispiel sich relativ gut oben immer noch hält, obwohl wir bei den Konsumwerten sind. Und die laufen generell, obwohl jetzt also unabhängig vom deutschen oder vom US-Markt, relativ schlecht. PepsiCo, Coca-Cola, das sind so Sektoren, die eben gerade Rare oder eine Kraft Heinz nach unten gehen. Aber gerade da finde ich es sehr spannend, eben dann doch die Ausnahmen zu kennen. Ne? Also gerade ein Sektor muss eben nicht bedeuten, dass es komplett ist, sondern reinzuschauen in Basket, was kann interessant werden. Und auch da ein konkretes Beispiel, Monster Beverage. Ne? Also ein Top-Performer, der eigentlich vom Sektor her in eine ganz andere Richtung geht. Und dann gibt es verschiedene Szenarien. Also das will ich damit sagen, das heißt, US-Werte in der Regel zeigen die Branchen gerade eine große Clusterbewegung, aber da gibt es halt schon sehr interessante Ausnahmen, die muss man halt kennen.
Wieder zurück zu unserem 100.000-Euro-Beispiel. Ja. Kommen wir mal zu den Verlierern. Da wäre Café bei 96.450 und der größte Verlierer in unserem Beispiel wäre Kakao mit 46.570. Leider haben wir bei der Schokolade zu Weihnachten nicht gemerkt, dass die jetzt besonders günstig geworden wäre. Aber warum ist Kakao jetzt der größte Verlierer da?
Ja, das ist immer so eine Sache, wenn irgendwo eingespart wird, wir merken es nicht unbedingt, das wird dann immer noch aufrechterhalten. Also im Gegensatz zu Kaffee, war Kaffee tatsächlich, da gibt es nicht viel zu sagen, weil wenn man sich das mal anschaut, wir haben uns da relativ gut zu dem Wert eingependelt, wo wir jetzt gerade sind. Also da haben wir im Sommer relativ starkes Loch nochmal gehabt, was da sich dann aber so ziemlich wieder ausgeglichen hat. Kaffee ist quasi eine volatile Seitwärtsbewegung, eine super volatile Seitwärtsbewegung, also zumindest das letzte Jahr in etwa, ne? Da muss man nicht mehr zu sagen. Beim Kakao war es sehr interessant, weil das ist halt immer so ein Ding, so ein selbstregulierender Effekt. Ja? Also das fing ja schon, ich meine, Ende 24 oder Anfang 25 an, eben mit diese Erntekrise in Westafrika, meine ich. Und das war interessant, weil dann die Spekulationen, die sind ja schon vorher, deswegen sehen wir nochmal diesen starken Schub, dann setzen wir noch einen drauf, dann haben wir so ein bisschen volatile Seitwärtsphase, alles gut. Aber wie wird dann eben darauf reagiert? Also schon gesagt, die Preise wurden nicht angepasst. Intern schon. Intern hat man natürlich an den Rezepturen was verändert, ja. Unabhängig jetzt von den vielleicht mit den Mengen, dass es immer weniger wird. Aber da hat man sich tatsächlich aus der Herstellersicht vom Kakao distanziert. Was machen natürlich Bauern, die jetzt quasi einen hohen Kakaopreis sehen? Die sind motiviert, das nochmal verstärkter anzubauen. Das werden dann Incentives ergriffen, die dann nochmal zu einem großen Angebot führen. Und was passiert dann? Die Nachfrage ist kleiner, wir haben ein Riesenangebot. Zack. Ja, das Ganze hat sich quasi selbst ins Aus reguliert. Also quasi eben durch die Krise, die wir da Ende 24, Ende 25 haben. Und das hat auch ein bisschen erklärt, warum wir eben erstmal diese Unsicherheitsphase und dann eben diesen Abwärtstrend dann schon dominant haben. Und der ist intakt, der Abwärtstrend, der ist nach unten, das Ganze sieht deutlich bärischer aus. Und auch jetzt haben wir gesehen, zum Ende des letzten Jahres nochmal einen Satz nach unten, Kakao hat sich ausgetrunken. Also Stand jetzt, ne? Das muss jetzt nicht heißen, dass da jetzt das Ganze ins Bodenlose geht, sondern die Faktoren sprechen ganz klar für die Richtung nach unten. Und da ist eher zu schauen, wo könnte sich das Ganze erstmal beruhigen. Dann könnte es spannend sein. Aber die Leute, die natürlich im Kakao investiert waren, die haben jetzt natürlich leer getrunken.
Also wir essen dann doch wieder die Schokolade, die dann teuer bleibt. Nur ganz kurz, im Hintergrund wurde gerade ein bisschen Staub gewischt. Also auch das passiert hier an der Börse, sah ganz lustig aus. Gucken wir mal aufs Bitcoin-Investment. Auch da wäre es ein Minus, obwohl der natürlich auch seinen Rekordhoch hatte und sehr gut auch zeitweise gelaufen ist. Am Jahresende wären wir dabei ungefähr 83.000 Euro. Also gehören Kryptos ins Depot oder schwierig?
Ja, beim Bitcoin wurde auch gut draufgewischt, könnte man sagen. Und das ist jetzt natürlich ein super Paradebeispiel, um zu zeigen, dass man so einen Trendbereich oder so ein Trendverhalten nicht immer nur in einem Jahreszeitraum sehen muss, sondern dass man sich auch gerne mal die Trendphasen einzeln betrachten kann. Ja, und ich meine, ein Trend kann in eine Richtung gehen, aber irgendwo kann der dann halt eben auch enden und dann ist eben ein neues Kapitel da. Und das ist halt eben auch beim Bitcoin gewesen, gerade in diesem Jahr. Wir waren schon auch sehr bullisch unterwegs, das werden wir auch nicht vergessen. Wir waren relativ lange auch über und im Bereich der 100.000 Dollar. Ne? Das kam halt eben dann am Ende des Jahres dann doch eben zu diesen stärkeren Rücksetzern. Und klar, die Euphorie war riesig, gerade mit den ETFs, ja, die wir dann auch noch mit den Zulassungen. Also da war viel Zukunftsmusik drin, viel Euphorie drin. Aber gerade die Thrill of Hacks ist eben das Punkt, glaube ich, beim Bitcoin. Da wurde dann auch gerne mitgenommen. Das Ganze hat sich immer weiter verstärkt. Weil irgendwann kommt auch Punkt, wo gewisse Zonen halt verlassen werden, Triggerpunkte. Dann hat man Orders, die platziert man dann eben gerne, wenn was mitgenommen wird. Dann steigt man nochmal hinterher, verkauft mit und hinterher. Und das kann dann nochmal so einen Kaskadeneffekt auslösen. Und den haben wir halt eben auch gesehen. Deswegen haben wir quasi zum Jahresende hin nochmal den Klatsch nach unten gesehen. Und wer natürlich, wenn in Bitcoin noch drin war, vielleicht vorher im Sommer oder eingestiegen ist quasi, gut, für den ist das jetzt erstmal ein Verlust. Die Frage ist, wie geht das weiter aus der Perspektive jetzt natürlich? Ne? Wer schon deutlich länger drin ist, der hat halt eben weniger Gewinn, weil er aus dem 100.000er-Bereich draußen ist. Und jetzt muss man natürlich schauen nach diesem Rutsch nach unten, wie geht es eben weiter? Interessanterweise hat er vom Dezemberverlauf jetzt in den Januar rein so eine kleine Mini-Handelsspanne aufgebaut, fast schon wie so eine bärische Flagge so nach oben gerichtet. Ist eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, weil das ist quasi erstmal so ein Anzeichen für eine kleine Pause, damit es weitergeht. Aber das ist Glaskugel. Ja. Da bricht auch nicht zu sagen, geht es jetzt wieder hoch oder runter. Wir haben eine kleine Pause. Wir haben eine kleine Seitwärtsphase. Und das ist interessant. Und ich bin der Meinung, einfach auf die Grenzen schauen. Also das reicht für mich völlig aus. Das heißt, bevor man jetzt sagt, der bricht jetzt wieder nach oben, der bricht jetzt nach unten. Nein, die Pause zeigt auf jeden Fall, dass Anleger jetzt nicht komplett bereit sind, den bis zum Boden wieder abzuverkaufen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Also es wurde einfach mitgenommen. Kräftig, der Fokus war gerade woanders. Vielleicht auch verstärkt in Edelmetallen. Einzelne Aktien, weil der Food generell Geld mitgenommen. Anleihen sind ja gerade nicht so das Thema, von daher ist das vielleicht mal eine Pause, um eben wieder eine Erholung zu sehen. Und ich meine, mit Bitcoin war es 94, 95.000, also da, wo wir quasi gerade die ganze Zeit antesten sozusagen. Ja. Das ist eine entscheidende Marke, da sollte man drauf schauen oder eben halt eben auf der Unterseite verlassen des Clusters. Und dazwischen werden wir es halt sehen. Also da ist tatsächlich noch kein Wort gesprochen.
Jetzt haben wir über so viele verschiedene Anlageklassen gesprochen und gesehen, wie die 2025 gelaufen sind. Können wir daraus was für 2026 schließen oder sind die Karten komplett wieder neu gemischt?
Also, ja, das ist ja immer so eine Sache, wie weit kann man da jetzt rausschauen? Aber wenn man quasi das Hier und Jetzt betrachtet, wie verhält sich gerade ein Momentum? Ja, dann ist natürlich bei den Kandidaten, wie gerade beim Bitcoin, wo eine Ruhephase ist, wo dann gar nichts ist, würde ich sagen, okay, auf die Grenzen schauen. Ja, bei Werten, die gerade eine Reaktion haben, das sind die US-Indizes zum Beispiel, ja, die Gesamtwertung der USM-Märkte, da sehen wir schon eine Abbremsung. Da sind sogar Gefahrenzeichen. Also da sind die Chancen jetzt nicht so gering, dass wir da auch mal hin und wieder mal auch übers Jahr hinweg einige Konsolidierungen haben werden, mal zwischenzeitlich, gerade weil eben viele Großkandidaten wie eine Apple oder wie auch bei der Microsoft ein bisschen Abschlag da jetzt auch mal durchführen, quasi zum Jahreswechsel hin. Und da separiert sich das ein bisschen, dann ist der gesamte Index, wenn es halt die Schwergewichte betrifft, so ein bisschen gebremster. Ne? Also auch gerade US-Märkte ein bisschen verhaltener, könnte ich mir vorstellen, zum Anfang zumindest. Also jetzt eine Bewertung für den Sommer ist sehr schwer, deswegen wollen wir mal schauen, wie sich das startet. Die deutschen Big Player scheinen gerade sehr bullisch zu starten, nochmal einen draufzusetzen. Bedeutet nicht, dass es dann ohne Rucksack ist. Wir kennen den DAX, der DAX gerne beim neuen Rekordhoch, geht es halt gerne mal nach unten. Aber dementsprechend in der Kurzversion, deutsche Märkte gerade, die Big Player Energie und Rüstung sehr bullisch. Das wird sich meiner Meinung nach in das Jahr noch weiter fortsetzen. Metalle werden relativ volatil bullisch weiterbleiben. US-Werte erstmal verhalten, damit Potenzial nach oben, wenn sich da einige Dinge auch ändern werden. Gerade auch eine Dollarerholung. Und beim Krypto, das ist gerade davon abhängig, wie ist da die Laune. Und das werden wir ja sehen.
Und wie die Laune fürs Jahr ist, das werden wir auch sehen und bestimmt demnächst hier wieder ein Update machen. Erstmal vielen, vielen Dank für heute, Patrick Antonio, Börsenhändler hier bei der ICF Bank.
Gerne.
Dankeschön und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Ja.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.